Du treueiniger Gott, Herr, hilf aus Gedanken ins Leben hinein, ganz ohne Wanken, dein Eigen zu sein. Amen. Von dem Propheten Elia heißt es, dass er gestärkt wurde und in der Kraft dieser Speise konnte er 40 Tage lang marschieren zum Sinai, zum Berg Horeb. Ich möchte uns heute auch einladen zu diesem Gewaltmarsch nach zum Berg Horeb. Darüber dann auch. Ach, das könnte ich eigentlich schon gleich machen. Ein weiter Weg von Ägypten nach Kanaan. Aber das war die Bestimmung für das gerettete Volk Israel. Aus der Sklaverei, aus der Herrschaft der Sünde, aus der Herrschaft der Menschen, aus der Herrschaft Satans, in das gelobte Land, das der Herr schon den Glaubensvätern, den Vätern Abraham, Isaak und Jakob verheißen hatte. Ich möchte meine Predigt von vor 14 Tagen das Thema wieder aufgreifen. Habt ihr? Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, der Gesinnung, des Denkens, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Das ist ein Lebensprogramm, nicht nur für heute Morgen, sondern für die ganze Woche, für das ganze Leben. Damit wir prüfen können, was Gottes Wille ist für uns. Wen das nicht interessiert, der steht noch am Anfang der Einladung Jesu, unser Leben ihm zu übergeben. Und wer schon lange mit ihm nachfolgt, der stößt immer wieder darauf, wie wichtig das ist, dass wir den Willen Gottes erkennen, den Guten. Wie heißt er nochmal? Was Gottes Wille ist, denn das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Dazu ist der Schlüssel für diese Nachfolge Jesu ist, dass unser Denken erneuert wird. Seit einigen Jahren leben wir mit Medien und dann werden Programme abgespielt. Aber diese neuen Erfindungen, die sind schon so uralt. Unser Gott hat uns so geschaffen, dass in unserem Leben, in unserem Denken, Fühlen und Wollen Programme sich abspielen. Da brauchen wir nur ein Stichwort zu hören. Und schon läuft ein Film. Wenn wir zum Glauben kommen an Jesus, wenn wir ihn annehmen, wenn es uns darum geht, dass wir seinen Willen hören, seinen Willen tun wollen, dann stoßen wir auf Probleme. Oder? Und darum möchte ich noch eine kleine Zeichnung weitergeben, die wir bei Watchman Nee gefunden haben. Dem wunderbaren, segensreichen Bibellehrer aus China. Wenn ein Mensch sich öffnet, ein Mensch mit Leib, Seele und Geist, dann empfängt er den Geist Gottes. Und dann heißt es im Römerbrief, der Geist Gottes sagt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ist das noch ein Geheimnis für dich? Oder lebst du von diesem Bewusstsein, in dieser Gewissheit, ich bin Kind Gottes? Ich gehöre zu dem lebendigen Gott. Und der heutige Tag, der heutige Sonntag, Trinitatis, zeigt uns dem dreieinigen Gott. Und nun fängt dieser neue Wille an, den Willen Gottes zu erkennen. Und dann stoßen wir auf die Schwierigkeiten, auf die alten Programme, auf die alten Stichworte, die wir selbst erleben oder die wir weitergeben. Die Psychologen, die sagen, die Stichworte, die stechen. Der Ratschlag, der schlägt. Gut, aber was machen wir damit? Unsere Seele mit dem Denken, Denkvermögen, mit den Gefühlen und mit dem Willen, das steckt voller alter Programme. Und die in der biblischen Sprache wird das Fleisch genannt. Oder wie Übersetzer sagen, das selbstsüchtige Eigenwille, der sich gegen Gott durchsetzen will, der wartet gar nicht darauf, dass Gottes Wille geschieht, sondern mein Wille geschieht. Was wird mit mir? Was mache ich? Was bleibt für mich noch übrig? Also, und nun, das ist also das Lebensprogramm in mir selbst. Wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich seinen Willen tun will. Und dann stoße ich auf diese Vorbilder oder auf diese Beispiele, dieses Gleichnis. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir einen guten Lehrer durch den Heiligen Geist. Aber der tut's nicht ohne sein Wort, ohne das Wort Gottes. Das Alte und das Neue Testament. Ich weiß nicht, wie weit wir, darüber haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen miteinander, dass ich das von jedem sagen könnte, wie er so das erlebt, das Alte Testament oder das Neue Testament. Aber ich weiß nur, dass es große Schwierigkeiten gibt, mit dem Alten Testament zurechtzukommen. Nur, es hat einmal ein kluger Statistiker herausgefunden, dass 452 Stellen aus dem Neuen, im Neuen Testament aus dem Alten Testament in unserer Bibel stehen. Und wenn man die herausnehme, dann würde das alles zerflattern. Wir könnten gar nichts verstehen. Deshalb möchte ich zu diesem Wort aus dem Römerbrief ein Wort aus dem ersten Korintherbrief, 1. Korinther 10, mit ins Spiel bringen. Das ist, die beiden Verse sind der Schluss dieses Abschnittes aus 1. Korinther 10, in dem Paulus uns sagt, Israel ist nicht für uns vorbei, sondern Israel als das geschichtliche Volk Gottes hat eine Bedeutung für uns. Murrt auch nicht, sagt er, wie einige von ihnen murrten von Israel und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist, auf die die Endzeit zukommt. Am Beispiel Israels können wir unsere alten Denkmuster entdecken. Also nach dem Wort zu urteilen, stehe ich jetzt vor euch als ein Warner. Hattet ihr schon mal so eine Aufgabe? Das ist wahrscheinlich eine recht undankbare Aufgabe, ne? Andere zu warnen. Aber der Herr ruft uns jeden, der ihm nachfolgt, dass jeder zu einem solchen Warner wird. Denn das Ende der Zeiten ist gekommen. Das wurde vor 1900 Jahren gesagt. Aber wir müssen sagen, das Ende der Zeiten ist näher gekommen. Und in dem Augenblick, wo ich meine Augen schließe, ist für mich das Ende der Zeiten da. Wenn wir unsere Kinder in Gefahr sehen, dann warnen wir sie. Gottes Geist sieht uns in hoher Gefahr, wenn wir uns nicht warnen lassen. Und zwar, das ist der fünfte Punkt dieser warnenden Beispiele, die Paulus hier anbringt, das Murren. Ist das ein Fremdwort für uns? Also, das griechische Wort, das heißt gongyzo. Da ist so ein Klang drin. Und in dem Murren, da steckt Knurren. Naja, wem alles gefällt, der wird nicht viel zu knurren haben. Wir murren erst dann, wenn uns etwas querläuft. Kennen wir uns eigentlich schon so? Und dieses Wort Gottes und heute die Predigt, die fordert uns dazu heraus. Was passiert? Was passiert mit mir in meinen Gedanken oder in meinen Gefühlen? Wie fühle ich mich, wenn mich jemand angreift? Mit Worten. Wenn jemand gegen meinen Willen irgendwas durchsetzen will, vielleicht so hinten herum. Wie reagiere ich auf Briefe, Schreiben, amtliche oder persönliche? Also es juckt mich zu fragen, wer hat schon das zweite Buch Mose mal so in einem Schwung durchgelesen oder das vierte Buch Mose in einem Schwung durchzulesen. Aber ich frage euch natürlich nicht, sondern ich möchte euch ermutigen dazu. Die Predigt, diese Zeit, die wir haben, die ist einfach zu kurz, als dass man all die Feinheiten sagen könnte, wo es da um das Murren geht. Gott hatte sein Volk, weil es schrie aus seiner Sklaverei heraus, aus seiner Ausbeutung, in der es lebte, hatte sich entschlossen, den Mose zu schicken, um sie aus der Sklaverei herauszuführen. Das ist ein Bild dafür, wenn uns die Augen aufgehen und wir sagen, ohne Jesus will ich nicht mehr leben. Wenn wir ihn annehmen als den Retter für unseres Lebens, der die Verbindung herstellt zu dem lebendigen Gott und der mir hilft, in der Familie Gottes zu leben. Das geschieht, als das Volk Israel aus Ägypten auszieht. Durch das Wasser, durch das Rote Meer. Und dann, also deshalb, lest das zweite Buch Mose mal richtig durch. Auch unter diesem Gesichtspunkt. Da steht extra Gott hier. Da oben ist Kanaan, da oben ist das Ziel. Warum der große Umweg? Da steht extra, Gott hat sich Gedanken gemacht. Diese Menschen, das ist ein Sklavenvolk gewesen. Was ist ein Sklavenvolk? Sind wir ein Sklavenvolk? Ich bin noch im Dritten Reich aufgewachsen. Die tun das, was gesagt wird. Vielleicht mit innerem Groll. Und so wenig wie möglich Schwierigkeiten. Das Volk Israel könnte wieder umkehren wollen, wenn sie auf die Schwierigkeiten, auf die Kämpfe mit den Philistern stoßen könnte. Darum führte Gott sie einen Erziehungsweg. Das war der geplante Erziehungsweg Gottes. Sie sollten es lernen zu kämpfen. Lasst uns das mal jetzt vergessen. Man kann es ja nicht übersehen, dass es hier um Menschenleben geht, wenn man kämpft, ne? Mit dem Schwert. Nicht nur mit Worten, obwohl ja Worte auch manchmal spitz sein können wie ein Schwert. Aber sie mussten vorbereitet werden darauf. Sie mussten auch noch auf etwas anderes vorbereitet werden, das nämlich jetzt nicht mehr der Pharao gilt oder das eigene, sondern dass Gottes Wille, dass Gottes Gedanken, Gottes Wesen gilt. Und dazu wollte er sie zum Sinai führen, schon angekündigt bei Abraham, bei Mose. Sie sollten es lernen, im Stile Gottes zu leben, im Stil Jesu, nach dem Wesen Jesu. Darum sind ja in Antiochien damals die Christen zum ersten, die Jünger Jesu zum ersten Mal Christen, Christianoi genannt worden, weil die nicht nur von Jesus gesprochen haben, sondern die Welt hat erkannt, Mensch, die reden ja nicht nur von dem Jesus. In ihrem Leben, in ihrem Wesen strahlen sie die Art und das Wesen Jesu aus. Zwei Jahre waren dafür vorgesehen. Na, Fußmarsch könnte man sich ganz gut vorstellen. Und dann sind sie auf dem Weg in die höchstmögliche Nähe Kanaans und werden Kundschafter ausgeschickt. Wisst ihr, wie es weitergeht? Es ist wichtig, mal die Zusammenhänge im vierten Buch Mose zu lesen. Und da wollen wir uns jetzt einen Augenblick darauf mal achten. Wie reagiert unser Herr auf Murren? Nachdem die Kundschafter zurückgekommen waren und gesagt haben, jawohl, das ist ein erstrebenswertes Ziel, wenn man an all das Gute denkt, aber feste Städte und Riesen geht nicht aus der Traum. Und da sagte das Volk, zurück nach Ägypten. Und wenn nicht mit Mose und Aaron, dann mit einem neuen Hauptmann. Rebellion. Dieses Murren ist verbunden mit einem starken Widerstand gegen Gottes Willen, gegen Gottes Gedanken. Und prüft uns das, lasst uns das mal prüfen, auch für uns persönlich, nicht Staatssicherheitsdienst von anderen geprüft zu werden, sondern wir sitzen jetzt hier in der Gegenwart unseres Herrn, dass wir uns selbst prüfen. Und darauf reagiert unser Gott. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach, wie lange murrt diese böse Gemeinde gegen mich? Ich habe das Murren der Israeliten, womit sie gegen mich gemurrt haben, gehört. Und wenn wir nachlesen, sie erwähnen das gar nicht. Sie erwähnen ihren Gott und Herrn, ihren Befreier nicht, überhaupt nicht. Aber er hat das gehört für sich. Darum, auch wenn wir vielleicht mit unseren Kindern oder mit unserem Chef oder mit unserem Mitarbeiter reden, also in meiner Kindheit, da hatte man oft so Skizzen, Feind hört mit, hieß das damals. Nur, es ist schlimm, wenn wir in unserem Gott einen Feind sehen, der das, was er gehört hat, gegen uns gebraucht. Und darum, in der Fülle des Wortes Gottes, vor 14 Tagen, habe ich da auf dieses Schma Israel, auf dieses Glaubensbekenntnis Israels aufmerksam gemacht, wo es heißt, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn sollt ihr lieben mit ganzem Herzen, mit voller Seele und mit allen Kräften. Sag, kannst du das jetzt hier entscheiden, ob der Herr, der für dich gestorben ist, für mich, für uns gestorben ist, dass unser Feind ist, vor dem wir uns in Acht nehmen müssen, vor dessen Reaktionen wir Angst haben müssen? Wie lange murrt diese böse Gemeinde gegen mich? Ich habe das Murren der Israeliten, womit sie gegen mich gemurrt haben, gehört. Darum sprich zu ihnen. Es ist jetzt gut, wenn wir auf Abstand gehen können. Sprich zu ihnen, zu dem Volk Israel, nicht zu uns zunächst. Lasst uns das mal so sehen. Darum sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Die Israeliten hatten vergessen, dass sie alles, was sie sagen, vor den Ohren ihres Gottes sprechen. Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt, wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes, und Josua, dem Sohn Nuns. Zwei Drittel, alle über 20-Jährigen. Wer ist über 20 hier bei uns? Gibt es jemand unter 20? Leider nicht. Aber danke, dass Sie ja unten sein können in der Kinderstunde. Nur so das Mittelalterliche. Die sind nämlich bestimmt das Ziel zu erreichen, den Kampf zu bestehen. Zwei Drittel. Alle eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid von 20 Jahren und darüber. Eure Kinder aber, von denen ihr sagtet, sie werden ein Raub sein, die will ich hineinbringen, dass sie das Land kennenlernen, das ihr verwerft. Aber eure eigenen Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Es ist gut, wenn wir das uns zunächst distanzieren. Es geht um Israel. Nur das ist uns natürlich zum Vorbild und zur Warnung gegeben. Und darum sage ich nicht euch, spreche ich nicht von euch, sondern von uns. Ich zähle mich mit dazu. Aber eure eigenen Leiber sollen in dieser Wüste verfallen, nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt. Je ein Tag soll ein Jahr gelten. Sollt ihr 40 Jahre eure Schuld tragen. Nicht Punkt. Auf dass ihr inne werdet. Was ist das für ein Gott? Der interessiert sich noch für die, die er in den Tod schickt, aufgrund ihrer eigenen Flüche, die sie über sich ausgesprochen haben oder über ihre Kinder. Auf dass ihr inne werdet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe. Pause. Aufschauen auf unseren Gott. Was hast du für ein Gottesbild in dir? Was lebt, welche Vorstellung leben dir über die Reaktion deines Gottes? Im Zentrum des Neuen Testamentes, Römer 8, steht, er hat seinen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Amen. Amen. Alles. Und wie sollte er uns dann vielleicht nicht auch manches vorenthalten? Aber dazu brauchen wir Vertrauen, um dann fröhlich weiterzugehen. Auf dass ihr inne werdet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe. Ich, der Herr, habe es gesagt. Und wahrlich, das will ich auch tun. Und er hat es getan. Und dann werden manchmal tausende Tote genannt. Dann werden Lustgräber genannt. Nur ein Gedanke trennte das Volk Israel von Kanaan. Nämlich dieser Gedanke, wenn sie ihn doch nicht ausgesprochen hätten. Es wäre doch besser, wir wären wieder in Ägypten. Unsere Frauen und unsere Kinder kommen in Gefahr. Und dann dieser selbst auferlegte Fluch. Habt ihr die in eurem Leben schon entdeckt? Solche Flüche, solche Schwüre und Eide? Nicht so. Meistens nicht. Die meine ich nicht. Kann natürlich sein, dass es das auch gibt. Aber mein Eid ist schon eine gefährliche Sache. Aber Dinge, die eben Gott mitgehört hat. Hast du schon mal gesagt oder gehört, ich werde noch verrückt, wenn das und das und das passiert oder wenn mir das geschieht. Ich werde noch verrückt und dann wundern wir uns, wenn wir verrückt werden. Was steckt wohl hinter all den vielen Psychotherapeutika, mit denen Menschen ruhig gestellt werden? Wie viel innere Flüche, wie viel innere Eide und Schwüre, die Gott ernst genommen hat, die er mitgehört hat. Warum? Um uns zu quälen? Nein, damit wir ihn reinlassen in unser Leben und damit unsere Seele aufgeräumt werden kann, unsere Gedankengänge, unsere Gedankenprogramme erkannt werden, unsere Gefühlsfilme, die sich dann ablaufen, und unsere schwankende Wille oder der starke Wille, der selbst über Leichen geht. Wir brauchen dieses neue Denken. Echt? Sind wir davon überzeugt? Also ich habe mir vorgenommen, dieses Thema hat mich selbst so gepackt, Gertrud ist meine Zeugin, die kann, dass ich das wirklich auch tue. Ich möchte weiter, auch in der Bibel, wenn ich in der Bibel lese, diesen Gedanken verfolgen. Altes Denken, neues Denken, menschliches Denken, weltliches Denken, göttliches Denken. Unser Gott möchte uns erneuern, rundum erneuern. Willst du das auch? Hinter Murren steckt ja oft oder meist, wahrscheinlich meistens Aggressivität, Stärke. Aber es ist auch möglich, dass dahinter Entmutigung steht, Müdigkeit. Als Mose zum ersten Mal seinem Volk den Auftrag Gottes und das Rettungsprogramm Gottes genannt hat, da hieß es, sie hörten nicht vor Kleinmut und harter Arbeit. Also unsere Bibel ist ja doch wohl recht lebensnah, oder? Was machen wir bei Kleinmut und harter Arbeit? No, man könnte es auch Stress nennen. Ne? Die Gefahr ist, dass wir die Ohren verschließen für das Rettungswerk Gottes. In unserer Suchtkrankenarbeit in Witten erinnere ich mich an den Manfred, als er zu uns kam, wegen seiner Alkoholprobleme und weil es auch zu Hause natürlich dadurch Probleme gibt. Und ich dann davon sprach und wir darüber sprachen, dass jetzt ein Kampf geht gegen den Durst, gegen die Suchtverhalten, gegen auf diesem leichteren Weg, gewohnten Weg, mit den Schwierigkeiten fertig zu werden. Da sagt er, nicht noch weiter kämpfen. Der hat schon gekämpft. Ehe jemand sich zu erkennen gibt aus der Sucht, darum verachtet niemand, den ihr gefährdet seht, sondern stärkt seine Angehörigen zunächst und gebt ihm auch Mut. Es geht ums Kämpfen. Also, und warum hat Gott nicht sofort sein Volk gleich in der geraden Linie nach Kanaan geschickt? Sie könnten ja vor Kleinmut und harter Arbeit den Mut verlieren für die neue Hoffnung in ihrem Leben. Aber das ist ein innerer, ein geistlicher Lernprozess. Das geht nicht schnell. Da sind Wiederholungen nötig. Rückfälle nötig, sagt man in der Sucht. Wenn wir für jeden Rückfall in Unfreundlichkeit, in Herrschsucht, in Stolz, bestraft würden, wo blieben wir? Nee, Gott hat kein Interesse daran, das uns zu bestrafen, uns anzutreiben, Erfolge bei uns zu buchen, sondern dass wir mit ihm verbunden werden in Liebe. Das ist der Ausgangspunkt seines Wortes. Lasst uns noch ein wenig auf die Zusammenhänge in unserem alten Denken kommen, und zwar mit dem Wort aus 4. Mose 11. Ich hatte gesagt, dass etwa 8-mal, also ich habe nicht so eine gute Konkordanz, aber also nach meiner Konkordanz müssten das etwa 8 Stellen sein, die von diesem Murren des Volkes Gottes reden. Und in den bestimmten Aussprüchen, einmal ist das Wasser, sie hatten gar kein, nach 3 Tagen stoßen sie auf Wasser und das ist Bitterwasser, ist nicht genießbar. Na ja, steht da Murren. Der Herr gibt ihnen durch Mose ein Heilmittel, dass das Wasser genießbar wird. Dann haben sie Hunger. Und dann schickt er ihnen das Manna, das Himmelsbrot. Übrigens, erinnert ihr euch bei Jesus? Jesus hatte es mit seinen Gesprächspartnern zu tun, die verlangten von ihm: Himmelsbrot brauchen wir, nicht dass da 3.000, 5.000, 4.000 Menschen gestärkt werden mit dem, was da ist. Nee, aus dem Himmel muss es kommen. Und sie haben nicht erkannt, dass Jesus das Himmelsbrot ist. Also, der Herr antwortet, es ist nicht nur ein Gott, der, wie hier im 4. Buch Mose, der richtet und sagt, das Wort gilt, das ihr gesprochen habt, um uns zu erziehen, sondern dieser Gott ist ein barmherziger Gott, darum steht auch im 2. Buch Mose, darum lest es mal im Ganzen. Da hat der Herr in einer stillen Stunde dem Mose gesagt: Hör mal, Mose, wünsch dir was. Ich möchte dich sehen, sagt er. Ich möchte dich sehen, an den ich glaube. Und dann sagt er, lest das mal nach, aber das Endergebnis ist eine wunderbare Selbstoffenbarung Gottes. Herr, Herr, 2-mal, das ist ein typisch hebräisches, dichterisches Denken. Die Wiederholung, Parallelismus, Membrorung, die Parallele der Glieder. Manchmal kann sogar etwas 3-mal gesagt werden. Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte und Treue. Es geht dann weiter. Es lohnt sich mal, das zu verinnerlichen. Ich habe mir vorgenommen, das zu lernen, aber ob das noch in meinen Kopf hineingeht, weiß ich nicht. In diesem 2. Buch Mose, da stellt sich der Herr vor, mit seinem Namen und mit seinem Wesen der Barmherzigkeit. Im 4. Buch Mose nicht. Irgendwann macht uns die Bibel deutlich, ist die Geduld Gottes am Ende. Dann lässt er uns an den Konsequenzen etwas lernen. Und das ist deshalb sein Locken, mit dem er uns zu sich ziehen will, weil er weiß, ohne ihn sind wir verloren. Wo steckt dieses Wissen? Wo steckt dieses Wissen bei uns? Ich bin verloren ohne ihn. Aber er ist eben der lebendige Gott, der sich ausbreiten will, nicht nur in unserem Gang, in unseren Gedanken, in unserem Geist, da an dem Punkt, wo wir verbunden sind, eben mit Gott, auch die Verbindung zwischen Mann und Frau. Ich denke, Das ist, geschieht nur durch den Geist. Wenn es nur durch den Leib geschieht, ist einfach, dann ist das Scheidung schon gleich mit vorprogrammiert. Aber der Geist, in diesem Punkt unseres Lebens, können wir zum Beispiel auch Dinge zu Götzen machen. Als wir Suchtkrankenarbeit machten und da unsere Kinder merkten, es geht da um Alkohol und so, das fragte mich doch unser Junge, ich weiß gar nicht, wie alt war er denn damals? 8 Jahre? Noch niedriger, gut. Da sagt der Papa, kann man auch briefmarkensüchtig sein? Was hättet denn ihr darauf geantwortet? Ich höre gar nichts.
Ja.
Es gibt nichts auf der Welt, wonach wir nicht süchtig werden können. Und darum brauchen wir ein Zentrum, von dem aus wir denken, unser Denken kontrolliert wird. Nicht von einer Gestapo, nicht von einer Geheimpolizei, oder von einer Mafia, die das missbraucht, sondern von einem liebenden Gott. Sind wir einverstanden? Sind wir einverstanden, dass unser Gott Gericht hält? Sind wir einverstanden, dass Gott barmherzig ist? Sind wir einverstanden damit, dass er uns erziehen will und wir lernen müssen, wollen? Das fremde Volk aber unter ihnen, 4. Mose 11, war lüstern geworden. Sie hatten, da durfte sich jeder ihnen anschließen aus Ägypten, die nicht zufrieden waren mit dem alten Pharao. Und sie mit dem Sklaven, die Interesse daran hatten. Was muss das für ein Gott sein, der sein Volk herausführt? Die haben erlebt, wie er sie durch das Wasser hindurchgeführt hat. Sie haben erlebt, wie das bittere Wasser genießbar wurde. Das fremde Volk aber unter ihnen war lüstern geworden. Wir müssen uns schon überlegen, wer unsere Freunde sind, wen wir uns ins Boot hineinholen. In unsere Familie. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken, das ist gut. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen. Boah. Nun, das ist doch wohl eine totale Lüge, oder? Wenn wir tiefer hineingehen, stoßen wir auf die Lügen, die uns der Feind weismacht, die wir uns selbst vielleicht eingetrichtert haben, um besser, leichter durchs Leben zu kommen. Das Lebensprogramm. Der eine, indem er aggressiv wird, nach vorn geht, und der andere, indem er sich anpasst. Und du hast recht und ich habe Frieden. Wir denken an Ägypten. Wir denken vielleicht nicht an Ägypten. Also ich denke nicht an Ägypten, aber ich denke an meine eigene Heimat, wo ich aufgewachsen bin. Und da denken sie nicht daran, dass sie als Sklaven arbeiteten und wenn sie sich nicht richtig gemuckst haben, dass dann die Pfeife gepfiffen hätte, die Peitsche gepfiffen hätte. Nein, sie denken an die Fische, die sie umsonst aßen. Wie bitte umsonst? Natürlich mussten sie nichts dafür bezahlen. Aber mit ihrem ganzen Leben mussten sie dafür bezahlen. Die haben doch keinen Pfennig gesehen. Die mussten sich noch selber versorgen. An was für Lügen glauben wir? Brüder und Schwestern, und wenn wir uns darauf auch als Gemeinde sagen, wir möchten die Menschen zu Jesus führen, das können wir ihnen nicht ersparen und sagen, Jesus hat alles gemacht, ist alles erledigt. Du kannst gleich wie der Verbrecher am Kreuz ins Paradies gehen. Das hat nur der eine erlebt. Wir anderen, wir stehen vor der Aufgabe, dass Gottes Geist mit unserem Geist sich ausbreitet in unserem Gedanken-, Gefühls- und Willensleben. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und auch an die Kürbisse, Melonen, Lauch, Zwiebeln und den Knoblauch. Appetitlich oder unappetitlich jetzt für uns, es ist ja Geschmacksrichtung. Welche Ebenen erreicht Gottes Geist, wenn wir ihn ranlassen und wir uns fragen, wie war das damals? Welche Zusammenhänge? Was steckt hinter meinem Ärger? Was steckt hinter meinem Schweigen? Das Vergangene ist nicht einfach weg, wenn wir vor neuen Umständen stehen. Unser Gedächtnis arbeitet nach dem alten Programm. Es ist nicht objektiv. Anwalt oder Richterin, das Objektive, unser Gedächtnis, selbst ich kann schwören, das meint ja das absichtliche Lügen, aber unsere Erinnerungen werden verstärkt. Entweder ist das eingebaut in unser Gedächtnis oder es ist eine Versuchung des Teufels. Aber damit müssen wir rechnen, dass auf einmal etwas ganz stark in uns aufsteht, Wünsche, Appetit. Das erleichtert doch, wenn man mal richtig auf den Tisch klopfen kann. Und manche Erleichterung brauchen wir auch, also zum Beispiel Arbeiten. Unser Lehrer sagte uns, wenn er mal Ärger hatte oder zu viel Stress, dann ist er in den Pfarrwald gegangen und hat da an den Bäumen was zu tun gehabt. Also Arbeit ist schon eine ganz große Hilfe, um Abstand zu bekommen, aber nicht um eine Sache zu erledigen und gleich gar nicht, um die Gesetzmäßigkeiten zu durchbrechen. Sie müssen erkannt werden. Und die Lügen. Es ist schon interessant und bedeutsam, wenn in einer Demokratie ehemalige Machtträger angeklagt werden. Und dann ist es natürlich gut, wenn man dann auf einen nach Israel zeigen könnte und auf sonst wo was, wo das geschieht. Aber dass zur Rechenschaft gezogen werden, auch Menschen der Macht. Das geht bei Diktaturen nicht so schnell. Es geht langsamer. Aber keiner denke, dass das Gericht abgeschlossen ist, wenn wir die Augen zumachen. Das muss man freilich glauben. Unser Leben steht vor den Ohren und Augen Gottes noch offen. Sind uns diese Zusammenhänge bewusst? Vielleicht entdecken wir auch, dass da noch eine alte Sehnsucht ist nach dem, was wir früher erlebt haben, bevor wir Jesus kennenlernten. Appetit, vielleicht sogar Neid auf meine Kollegen, die nicht gläubig sind, aber die ich doch eigentlich zu Jesus führen möchte. Was die sich alles noch so erlauben können. Sie waren taub für das Rettungsprogramm vor Kleinmut und harter Arbeit. Und nun aber ist unsere Seele matt, sagen sie, denn unsere Augen sehen nichts als das Manna. So blind können wir werden, können wir sein, wenn das alte Denken uns noch bestimmt. Und darum, wenn du jetzt eine gute Stunde in dir eine gute Atmosphäre hast und glaubwürdig, dass du sagen kannst, Herr, bleib dran. Ich will es lernen. Ich will mal alle Widerstände dagegen, will ich aufgeben. Ich will ins Licht der Wahrheit. Ich will, dass dein Wort mich bestimmt und nicht die alten Worte, was du mit den Händen anfasst, das reißt du hinten herum wieder ein. Wie soll ein Mensch mit solchen Dingen leben? Manche sagen wir weiter, einfach unseren Kindern. So gibt es Generationen von Gefesselten, von Sklaven. Und alter Mensch, hängt das was mit dem Alter zusammen? Sondern das Alte, das, was Gott erneuern will, nur durch seinen Geist, durch sein Wort, durch die Gemeinschaft mit ihm, durch seine Liebe. Was nicht zu ihm gehört, das ist alt. Und darum, danke, dass ich als alter Knacker noch den Dienst tun kann hier. Aber ihr Jungen, wenn es nur am Alter läge, dann müsste ja alles, was ihr im Gedanken habt, dann müsste das ja zur Ehre Gottes und zur Verherrlichung klappen, Erfolg haben. Nee, es geht hier nicht um Alter, sondern um Qualität, alt und neu. Um Gottes Qualität in unserem Leben, dass sich unser Gott so viel Mühe gibt, dass er uns so nachläuft. Also, Paulus sagt einmal, ich will nicht predigen und selbst verwerflich werden. Denk nicht, dass ich das alles schon im FF kann, sondern ich will dranbleiben. Und ich möchte, dass wir euch ermutigen, dran zu bleiben, euch nicht entmutigen zu lassen. Wir brauchen einen Blickwechsel, dass wir erkennen, da liegt unsere Rettung, aber nicht da, in dem Fleisch, in den alten Gewohnheiten. Haben unsere Väter schon immer so gemacht, warum sollen wir das heute anders machen? Oder auch nicht, weil es die Väter so gemacht haben, deshalb machen wir es heute gerade nicht. Hinter der ganzen ausgebreiteten Feminismus unserer Zeit steckt doch ein schrecklicher Missbrauch des Wortes Gottes. Dann sagen die Männer nur, in der Bibel steht, du musst mir gehorchen. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter in dem Herrn. Und das ist die Lüge. Ihr eigenes Wort, was ihnen gilt, was uns Männern gilt, was ihnen damals gegolten hätte, auch gegolten hat, ihr Männer liebt eure Frauen so wie Christus. Wie Christus. Die Gemeinde geliebt hat. Nun, wie hat er uns denn geliebt? Daran will uns das Kreuz erinnern. Das ist nicht nur ein Schmuckstück hier. Und eigentlich wäre es ja gut, diese Deckel, die würden auch sonntags weggenommen, damit wir entdecken, was das eigentlich bedeutet. mit ihm getauft, in seinen Tod hinein getauft zu sein, mit ihm gestorben zu sein. Aber wir leben doch noch recht fröhlich unseren eigenen Willen, unseren eigenen Stil, unser eigenes Programm. Blickwechsel brauchen wir und Herrschaftswechsel. Also die Theorie ist dann natürlich auch gut. Ohne gute Theorie ist auch keine gute Praxis möglich. Dass wir in einem Augenblick der Offenbarung, der Ehrlichkeit sagen, Herr, du sollst Herr sein meines Lebens, meines Denkens, meines Fühlens und meines Wollens. Und dann hat er uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir das lernen. Ich habe heute Morgen noch nachgesehen in der Losung. Es gibt 21 Sonntage nach Trinitatis. Ist doch toll, ne? Aus der Kraft des dreieinigen Gottes. Sonntag für Sonntag. Woche für Woche. 21 Wochen. Leben. Üben. Lernen. Umkehren. Den Kopf unter den Arm nehmen. Weitergehen. Ihm vertrauen. Gut, dass wir da einen Tröster haben. Luther hat das Wort Paraklet als Tröster übersetzt. Aber es ist auch ein Wort für den Anwalt, falls du das vorhast. Einen Fürsprecher. Auch der Trainer, den wir haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei euch noch möglich ist, so Corona. Der euch ermutigt. Der sagt, ist gut. Der uns tröstet, aber der dann sagt, so, nun jetzt aufgestanden und nochmal probiert. Trainer, und ich habe mir das jetzt besonders mal für mich unterstrichen, wieder neu aufgenommen, er wird auch der Lehrer genannt. Habt ihr Frieden mit euren Lehrern, die euch die Zensuren verpasst haben? Seht, das ist das Wunderbare. Wenn wir uns dem Heiligen Geist anvertrauen, dass er uns sagen kann, du bist Gottes Kind, dann können wir ihm sagen, du kannst mir noch mehr sagen. Du machst mich ja nicht fertig vor offener Klasse, sondern du ermutigst mich. Ich möchte nicht leben ohne ihn. Amen.